interessierst dich für das Leben 1900, von der Ständegesellschaft bis hin zur Körperhygiene? Lehn dich zurück, ich erzähle dir davon. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge Leben 1900, und heute kann ich endlich wieder sagen, dass ich nicht alleine bin. Ich habe mich mit dem Diener unterhalten, der Diener aus Abenteuer 1900, mit dem ich zusammen im Gutshaus gelebt habe, und zwar mit Arndt Lange. Bleibt gerne weiter dran. Ich musste zwei Teile daraus machen. Jetzt folgt erstmal Teil 1, weil wir uns so lange unterhalten haben. In diesem Teil reden wir erstmal so über die Castingsituation und über seinen Alltag als Diener. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr bis zum Ende zuhört. Wir haben festgestellt, als ich Arndt gebeten hatte, mich anzurufen, damit ich das besser aufzeichnen kann, dass wir beide das Gefühl hatten, dass wir mit jemandem telefonieren werden, den wir eigentlich total gut kennen, aber eigentlich kennen wir uns überhaupt nicht, denn wir haben in zwei verschiedenen Etagen des Gutshauses gewohnt. Er hat den ganzen Tag mit der Belle Etage verbracht. Ich durfte eigentlich nicht mit ihm sprechen, oder durfte ich, glaube ich, schon, habe ich aber wenig gemacht, weil die Gelegenheit ergab sich gar nicht. Wir hatten zwei komplett unterschiedliche Leben. Ich könnte euch nicht sagen, wie sein Tag in 1900 aussah. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass er es uns selber erzählt. Trotzdem hatten wir das Gefühl, dass wir jemanden sehr Vertrauten anrufen, auch wenn wir uns eben eigentlich gar nicht kannten und zudem noch der Gutshausdreh 20 Jahre her ist und wir uns seitdem auch nie wieder gesehen haben. Wir steigen direkt in das Gespräch ein, in dem Arndt erzählt, dass es ihm genauso ging wie mir, dass er das Gefühl hatte, dass wir alte Bekannte oder alte Freunde sogar sind.
Es geht mir ja auch mit den anderen so. Die sind mir sehr vertraut und die sind mir sehr gegenwärtig. Es war aber auch dann wirklich so, nachdem das Ganze wirklich stattgefunden hatte, man war auch irgendwie ein Stück ramponiert von dieser Erfahrung. Also es war ja nicht nur alles schön und gut, sondern es gab ja auch wirklich heftige Emotionen und es gab auch heftige Situationen, die auch gar nicht irgendwie, weiß nicht, ob die alle gefilmt wurden. Ich brauchte dann auch wirklich so eine Zeit, um wirklich Abstand zu finden. Also es war für mich wirklich ein Deep Dive ins letzte Jahrhundert oder zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Es waren ja eigentlich fast 200 Jahre Zeitreise.
Ja.
Und unglaublich intensiv. Also es ist mir eigentlich erst viele, viele Jahre später ist mir dann so langsam gedämmert, wie intensiv ich das für mich eigentlich erlebt habe. Ja?
Ja.
Und du warst für mich das Küchenmädchen. Ich habe dich ja selten erlebt. Du warst ja in einem brutalen Knechtschaftsverhältnis und musstest den ganzen Dreck machen. Und ich weiß, Ulrike und du, ihr habt euch auch physisch so verändert. Ihr habt ja beide als ganz zarte Mädchen dort angefangen und am Schluss wart ihr Maschinen, ja? Also, Ulrike, ich glaube, Ulrike hat das in irgendeinem Satz da mal beschrieben, wir sind jetzt so Maschinen geworden. Wir haben Muskeln bekommen vom Schleppen des Wassers. Ich meine, ihr musstet jeden Liter reinschleppen und rausschleppen und also es war fast ein bisschen übergriffig. Ihr seid wirklich über eure Grenzen hinausgegangen, ne? Und dass du das so gepackt hast, klar, du hattest auch deine Tiefs und dann gibt es auch mal Szenen, wo du verzweifelt bist, wo du weinst, wo du einfach sagst, es ist einfach so heftig. Und Sebastian ja auch, ja, der hatte ja auch so ein, die haben sich beim Holzhacken, da hat er sich die Hände irgendwie verletzt, hat sich in die Hand gehackt oder so. Also ich glaube, ihr als Jugend, ich war ja jetzt schon irgendwie ein bisschen gestandener, aber man hat euch, ich finde, auch wirklich, wirklich an die und über die Grenzen getrieben. Es war, ich weiß gar nicht, wie du es erlebt hast, aber
ich glaub, wenn
für
ich
mich...
Ja, viele fragen ja immer so, würdest du das nochmal machen? Das fragen bestimmt dich viele auch.
Ja.
Und dann denke ich immer, ja, total gerne. Ich würde es sofort nochmal machen. Aber es wäre todsterbenslangweilig für den Zuschauer, weil ich musste 17 und super krass naiv sein. Heute wäre ich so abgeklärt. Ich würde, also erstens mal, ich finde, wenn in dem Moment, wo du Kinder hast, arbeitest du ja sowieso 24/7.
Ja, genau.
24/7. Ja, genau. Klar. Und ich war das ja einfach überhaupt nicht gewöhnt. Und heute wäre das total langweilig für den Zuschauer. Es würde mich nicht wirklich stressen. Ja. Ganz im Gegenteil, die Tatsache, dass mir da jemand Essen kocht, die würde ich wahrscheinlich noch total super finden, dass ich das nicht selber kochen muss. Also von daher wäre das heute total langweilig. Es musste so diese Kombination, es haben die eigentlich sehr gut gecastet, unsere Rollen. Ne? Ich finde, ich hatte mich nicht für die Rolle des Hausmädchens beworben. Ich wollte Küchenmädchen werden oder Stubenmädchen, irgendwie anders. Auf jeden Fall haben die das so entschieden, weil die gesagt haben, nee, das passt so besser.
Ich finde, die Rollen waren großartig besetzt.
Ja.
Also Tim war, Tim war toll, Sebastian war großartig. Also der hat ja, und egal, Mosler und unser lieber Kutscher, die Rollen von euch, die ihr da knechten musstet, fand ich einfach großartig. Weißt du, wir waren ja privilegiert, die Mamsell und ich, wir waren wirklich enorm privilegiert. Das Stubenmädchen war auch in dieser gruseligen Knechtschaft. Und ich denke manchmal, weißt du, ich habe 3 Töchter und als die so 15, 16, 17 waren, also in dem Alter, in dem du damals warst, habe ich mir gedacht, mein Gott, was hat die Svenja damals gestemmt? Na, das hätten meine Töchter nicht geschafft, das weiß ich. Die hätten das physisch nicht geschafft. Na? Die
Wobei,
wären.
ja.
Ja, die wären zerbrochen. Die hätten nach 3 Wochen aufgegeben. Die hätten heulend in der Ecke gesessen und gesagt, Papa, ich schaff das hier nicht. Das ist too much, ne? Und ich meine, es gibt ja so eine Szene da, ich glaube, da bürstest du oben diesen roten Läufer aus. Es war ja diese endlose Flucht da oben zu den
Ja.
Zimmern. Und du bist da auf Knien und bürstest mit so einer Scheuerbürste irgendwie den Teppich aus. Und da kullern dir die Tränen, weil es, denke ich mir einfach nur, was hat man diesem armen Mädchen damals angetan? Ja, ich habe das damals gar nicht so begriffen, weil ich ja jetzt auch nicht so nah an euch war, da unten in der Küche und in allen anderen Funktionen. Ich war ja viel irgendwie in der Präsenz mit den Leuten zusammen.
Ja.
Und das war irgendwie nochmal eine andere Ebene, ne? Aber das
To ja.
so, also
Total, ja.
ihr lebtet da wirklich nochmal in einer ganz anderen Sphäre. Und mir ist das erst, im Grunde erst viele, viele Jahre später ist mir klar geworden, was ihr da geleistet habt, ne?
Ja.
Und gerade Ulrike und du, also ihr beiden wirklich, weil Sebastian und Tim, die hatten das sehr gut raus, dann auch so kleine Fluchten zu entwickeln und die waren dann einfach nicht da und haben sich dann irgendwo eine Stunde ausgeruht. Also sie waren sehr raffiniert und die haben sich auch ins Herz der Mamsell eingeschlichen und sie hat sie dann auch ein bisschen privilegiert behandelt. Das fand ich auch nicht fair euch gegenüber, ne?
Wobei das ja zu der
Also,
Zeit einfach gehört ja auch dazu, dass die
ja.
Männer einfach noch einen anderen Arbeitsalltag hatten. Die hatten ja
Ja,
weniger
absolut.
Arbeitsstunden und so. Und das gehört ja tatsächlich auch da irgendwie rein.
Absolut,
Also,
ja.
du hast dich aber für die Rolle des Dieners ganz bewusst beworben oder
Nee,
hast. Nee.
du gar
Wie
nicht,
ist
gar
das bei
nicht.
dir gekommen? Wie ist es überhaupt
Also
gekommen, dass du da gesagt hast, so, das ist total spannend, ich bewerbe mich da jetzt?
das war im Grunde sehr gespenstisch. Man muss sich überlegen, in welchem Jahr das war. Das Internet war noch eine ganz holprige Angelegenheit.
Ja, mit Modem.
2003, ja genau, mit Modem. Ich glaube, ich hatte schon ISDN. Und irgendjemand flüsterte mir zu, irgendjemand aus dem Freundeskreis, Arndt, du musst mal recherchieren, da gibt es irgendeine Geschichte über Gutshäuser. Da ich selber in der Verwandtschaft wir hatten selber in der Verwandtschaft ein solches Gut, also wirklich noch viel, viel größer mit Ziegelei und Brennerei und so weiter. Also das war richtig groß. In der Nähe von Berlin steht leider nichts mehr, weil das von den damals in den Folgen des Zweiten Weltkriegs wurde das einfach komplett niedergebrannt und zerstört. Da
Ja.
steht nichts mehr. Aber das hat mich irgendwie immer beschäftigt und bei mir hing im Wohnzimmer immer ein altes Bild dieses Gutshauses und irgendwie war das immer präsent und ich hörte davon und dann guckte ich mir das im Internet an und da war dann irgendwie so ein Formular, hier können Sie sich bewerben und ich dachte, wie bewerben, wofür? Dann habe ich mir das genauer durchgelesen und habe dann halt dorthin geschrieben, aber ich wusste dann, als ich auf den Button abschicken klickte, dachte ich mir, naja, da wird nie was kommen, also das
Ja.
ist ja, mein Gott, da werden sich Millionen Menschen werden da hinschreiben und du wirst nie irgendwie eine Antwort kriegen. Und dann kaum, weiß nicht, 3, 4, 5 Tage später kam eine Einladung nach Stuttgart zum Casting und ich dachte mir, nee, oder? Das kann jetzt nicht irgendwie deren Ernst sein. Und das war in einem Hotel in Stuttgart um,
Ja.
weiß nicht, um die Mittagszeit oder am Nachmittag. Und ich fuhr dorthin mit dem Zug und kam da im Foyer dieses Hotels an und das war wie so ein Filmset. Also da waren Hunderte von Menschen, Familien und Personen
Ja.
allen Alters und aller Herkunft und teilweise waren die auch in irgendwelchen historischen Kostümen schon gekleidet, weil die halt von irgendwelchen Vereinen kamen und da
Ja.
unbedingt mitmachen wollen. Und ich dachte mir nur, was ist das denn? Das war für mich sehr befremdlich irgendwie und dann hieß es, dann wurde ich irgendwie aufgerufen und marschierte dann da rein und dann saßen dann das Casting-Team und ich hatte sowas noch nie gemacht. Ich fand einfach nur den ganzen Vorgang sehr spannend. Und dann kamen wir irgendwie so ganz fröhlich ins Gespräch. Also es war eine tolle Atmosphäre und die waren sehr, sehr entspannt und gleichzeitig lief irgendwie auch eine Kamera mit. Also das Interview wurde gefilmt, das sie dann führten und dann sollte ich irgendwie aufstehen und meinen Mantel irgendwo aufhängen und ihn wieder vom Garderobenständer wieder runter. runternehmen und ihn wieder anziehen und nochmal quer durch den Raum laufen. Und das war's. Aber es war total witzig, weil gleichzeitig irgendwie eine dieser, ich glaube, es waren drei Damen aus diesem Casting-Team und eine davon hatte einen ganz ähnlichen Lebensweg, wie ich auch, eine ganz ähnliche Biografie. Und so hatten wir auf einmal irgendwie total schöne Themen, über die wir reden konnten. Und ich vergaß dieses ganze Casting-Setting eigentlich. Das ging in Blitzeseile vorbei und ich habe mich verabschiedet und habe mir gedacht, okay, das war's jetzt im Zug zurück. Aus Stuttgart habe ich mir nur gedacht, schön, dass ich das mal erlebt habe. Jetzt weiß ich wenigstens, wie so ein Casting läuft. Aber ich habe nie und nimmer damit gerechnet. Allein im Hinblick auf diese riesen Anzahl von Menschen, die da waren, habe ich mir gedacht, nie im Leben wirst du da irgendwie noch was hören. Ne? Und trotzdem ging es wieder, ich glaube, kaum eine Woche später oder so. Also es ging unglaublich schnell und ich kriegte eine Mail, Einladung nach Berlin.
Ja, genau, das zweite war in Berlin. Ja, das weiß ich auch noch. Ja.
Und dann dachte ich mir, okay, was heißt das jetzt genau? Und dann habe ich dort angerufen, dann haben sie mir nochmal die Modalitäten erklärt und irgendwie war ein Flugticket. Per Post kriegte ich dann auch mit der Post und dachte ich, ach, ist ja schön, jetzt mal von Stuttgart nach Berlin zu fliegen. Und das Ganze mal irgendwie, aber ich hatte immer noch nicht begriffen, dass ich irgendwie schon mit dabei bin. Ja, aber die hatten sich letzten Endes tatsächlich schon für mich entschieden. Und der Witz war dann, ich kam dann dorthin und das ganze Produktionsteam saß dann da und irgendwie ging das ein, zwei Tage, ich weiß nicht, es war glaube ich mit einer oder zwei Übernachtungen in Berlin. Das ganze Team saß dann da und dann, ich glaube, der Volker Heise, der fragte mich dann, sag mal Arne, könntest du dir auch eine andere Rolle vorstellen? Sag ich, mir ist das völlig egal, ich will einfach nur dabei sein, ich bin einfach so begeistert von der Idee. Und es war immer mein Wunsch, eine Zeitreise zu machen. Also irgendwie hat mich das als Kind, ich habe mal von H.G. Wells den Roman gelesen, Die Zeitmaschine.
Ja.
Und das hat mich als Kind einfach so begeistert, in diese Vergangenheit zu reisen. Mich hat die Zukunft nie interessiert. Das fand ich immer ein bisschen, ja, fast so ein bisschen, wie sagt man denn, dass es die Zukunft war nie so irgendwie Science-Fiction.
Das ist mir auch zu unsicher. Also dann weiß ich nicht so, wenn die Leute auch schon so sagen, in 5 Jahren oder so, da bringt deine Brötchen eine Drohne, dann denke ich so, ich nicht. Ja, das ist, das ist, ne, also ich weiß, ja, vielleicht, aber dann reden wir drüber, wenn es so ist, ne?
Es hat immer so ein bisschen was anmaßen.
Das stimmt. Ja.
Also es war nie mein Ding. Und dann fragt er mich, sag mal, kannst du dir auch eine andere Rolle vorstellen? Und ich sage mir, ist völlig egal, was habt ihr denn für mich? Ja, also ich sollte irgendwie, ich hatte mich, glaube ich, in dieser Initiativbewerbung hatte ich mich, glaube ich, beworben für die Rolle des Lehrers, weil sie suchten eben auch einen Lehrer.
Ja.
Und dann fragte mich ich glaube, Volker Heise war es, der Regisseur, der fragte mich an, könntest du dir auch vorstellen, einen Diener zu spielen? Oder in die Rolle dieses Dieners zu gehen und einen Diener von 1900, also / einen Butler, ja, also jemand, der also wirklich in Frack und Anzug dort die Herrschaften bedient. Ja, in dem Moment war ich dann doch ein bisschen unsicher, weil ich dachte mir, andere bedienen mag ich eigentlich gar nicht. Entspricht gar nicht meinem Wesenszug. Anderen irgendwie das Essen hinzustellen und so weiter. Aber ich habe dann gesagt, das kommt für mich sehr überraschend, aber ich bin dabei, ich bin euer Mann, egal was, ich hätte auch den Stallburschen gemacht oder den Kutscher. Mir war das völlig gleich. Ich wollte einfach nur mit dabei sein und ich fand diese Idee so faszinierend. Deswegen ging es mir gar nicht letzten Endes darum, was ich dann schlussendlich mache oder was die Regie oder Volker Heise dann das Team letzten Endes, wofür sie sich entscheiden. Ich fand einfach nur die Idee, das war für mich einfach nur das Faszinierende. Ja. Und die eigentliche Funktion dann im Gutshaus war mir ganz schnuppe. Also ich hätte alles gemacht. Ich hätte auch den Stallburschen, hatte ich auch toll gefunden, ja. Oder weiß nicht, Gutsherrn, weiß ich nicht, aber egal. Ich hätte alles gemacht. Ich war zu allen Schandtaten bereit, weil mich das Ding, das Projekt hat mich einfach so begeistert. Und also der Spaß war einfach riesengroß. Ja, es war einfach ganz, 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 das stand im Vordergrund. Und es war egal. Es war letzten Endes egal, worum es dann.
Und dann hast du, wie alt waren deine Kinder, als du dann ins Gutshaus gegangen bist?
Ja, du, das war tatsächlich eine ganz heiße Phase, weil meine Jüngere, die Antonia, war gerade 2 und Johanna wurde dann 4.
Ja.
Und die waren eben noch sehr, sehr klein. Es war tatsächlich so, ich erzählte meiner Frau davon und sie sagte, Arndt, das machst du natürlich, ist doch klar. Dann sag ich, gut, aber ich werde dann wirklich 2 Monate ganz weg sein und du musst das hier alles alleine stemmen.
Ja.
Ich hatte da schon ein bisschen schlechtes Gefühl.
Ja.
Wir konnten es uns beide gar nicht vorstellen, ne? Also für 2 Monate getrennt zu sein. Wir waren einfach auch, muss ich wirklich sagen, wir waren ein tolles Team. wir haben als Familie unglaublich gut zusammengehalten. Und das war eine echte harte Phase. Ich glaube, meine Frau hat es gut hinbekommen. Wir hatten auch ein bisschen Unterstützung durch die Großeltern. Du weißt ja, wie wichtig Großeltern sind, wenn man kleine Kinder hat. Großeltern sind Gold wert. Und wir hatten wirklich auch die Mutter meiner Frau, die war durchaus präsent und konnte auch kommen und war auch abkömmlich und so weiter und unterstützte uns. Aber für die Mädchen war es ganz schwierig. Also Johanna, meine Große, die in dem Jahr 4 wurde, die hat richtig gelitten, weil sie gar nicht verstehen konnte. Papa war plötzlich weg und da war Riesensehnsucht von ihr.
Habt ihr euch Briefe geschrieben auch?
Ich habe fast jeden Abend mit Feder, uns wurde ja Briefpapier hingelegt und ein Federkiel und ein Tintenfass.
Ach, guck, du hattest eine Feder. Ich ja nicht.
Ja, ich hatte die Feder. Ihr durftet, glaube ich, mit Bleistift schreiben. Ich hatte schon die etwas edlere Ausstattung
Ja, nicht schlecht.
und durfte mit Feder und Tinte schreiben und mit Siegelwachs. Also meine Briefe wurden dann richtig mit Stempel
Das haben wir ja
versiegelt.
auch nicht gehabt. Ja, wir hatten ja diesen komischen Kleber. Ja, das war ja so ein bisschen mein Vorteil. In meinem jungen Alter habe ich ja nicht so richtig jemanden gehabt, dem ich jetzt, wo jetzt zwei
Moment,
Monate.
Svenja,
Ja, also
Moment,
da gab es natürlich.
Moment. Moment, wenn ich die erste Folge richtig in Erinnerung habe, dann war es doch die erste Liebe, die erste
Ja, das stimmt. Aber das war jetzt ja, ja, aber also ich war ja auch so beschäftigt, ich hatte ja gar
Ja.
keine Zeit zu
Nee,
vermissen.
ihr wartet. Nee,
Ja,
ist ja klar.
also
Ja.
jetzt, ich meine, so eine Familie ist ja schon nochmal eine andere Hausnummer, wie mit
Ja,
17 den
das war's.
Freund oder so.
Ja.
Ich meine, das ist ja heutzutage,
Ja,
wie viele sind im Auslandssemester oder dies oder
das
jenes.
stimmt.
Ich weiß gar nicht, wann diese Castingrunden waren. Das muss ja im Herbst davor oder so gewesen sein. Und dann
Genau,
kam
ja.
jetzt nur der April und dann bist du in die Vergangenheit gerutscht. Wie war deine Zeitschleuse? Wie bist du da angereist und wie ist das dann? Also du bist
Die
selber da
Anreise ging,
angereist.
das ging
Wie?
nach Berlin.
Ja.
Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, das ging mit dem Flieger nach Berlin. Und in Berlin wurde ich abgeholt vom Team. Und die haben mich, dann ging es nach Beelitz in den Nachbarort, glaube ich. Da war die Zeitschleuse. Und da kamen wir an und ich war zusammen. Dich habe ich nicht gesehen, aber ich habe Ulrike gesehen. Ich weiß, ich saß mit Ulrike im Vorzimmer der Zeitschleuse und mit Herrn Moseler.
Genau, weil
Der
die,
kam auch.
ja, weil die Sarah, der Sepp und ich, wir sind ja als Erste
Ja,
eingezogen. Wir
genau.
waren
Ihr
da
wart
schon
ein bisschen
drin,
früher
ja,
dran.
wir sind dann
Ihr
schon da
wart schon
gewesen,
drin.
ja.
Ihr wart die Pioniere. Ja,
Ja. Und
ja.
dann hast du dich umgezogen, hast all deine Sachen da weggelegt.
Sah meine Garderobe und sah Frack und Anzug und Mantel und Zylinder und also es war kein Zylinder, es war eher so eine britische Melone. Und es waren die Hemden und es waren die Accessoires. Ich hatte ja auch Manschettenknöpfe und ich hatte Fliege und ich hatte Weste und das Ganze wirkte unglaublich nobel. An der Weste waren kleine goldene Knöpfe und das Ganze irgendwie so im Zebramuster der damaligen Mode für die Diener. Das war unglaublich spannend, diese Sachen anzuprobieren. Es passte alles. Sie hatten wirklich, das muss ich wirklich sagen, das Produktionsteam hatte so unglaublich gut gearbeitet. Also es war wirklich historisch bis auf den Manschettenknopf genau. Ich weiß nicht, wie viel Zeit sie aufgebracht haben, um das alles zu suchen, zu finden. Selbst meine Brille wurde, ich habe ja hatte damals so eine ganz leichte Sehschwäche von ein paar Dioptrien, Kurzsichtigkeit. Und sie hatten selbst meine Brille in den Originalzustand versetzt. Das heißt, sie hatten eine Brille anfertigen lassen, so eine Nickelbrille, meiner Sehstärke. Und ich war wirklich überwältigt, wie präzise und wie unglaublich sorgfältig hier auch historisch gearbeitet worden ist. Sie müssen einen Wahnsinnsaufwand betrieben haben.
Ja, das glaube ich auch. War das unbequem oder war das okay, was du anhattest?
Also die Kleidung, man sagt ja, Kleider machen Leute. Und ich kenne das ja so ein bisschen aus dem Schauspiel, weil ich auch schon als Schüler ganz viel an der Schule auch Schauspiel gemacht habe, bis hin zum Abitur, wo wir dann am Schluss den Faust auf die Bühne gebracht haben und ich den Mephisto gespielt habe. Und insofern habe ich natürlich so ein bisschen mit Kostümen auch erleben dürfen, wie verändert es dich, wenn du plötzlich in sowas reinschlüpfst. Und diese Hemden mit diesen sehr hochstehenden Kragen, den sogenannten Vatermördern, wie man das damals nannte, diese Hemden bestimmten Zwang und, der, und die Kragen, die zwangen einen ja schon in die Haltung rein.
Ja.
Also du konntest, du musstest quasi extrem aufrecht stehen und diese Kleidung war enorm unbequem und das piekste und zwickte an allen Ecken und Enden.
Ach.
Und erinnerte dich immer daran, werd bloß nicht leger und lass dich bloß nicht gehen
ja,
und
ach, Wahnsinn, ja.
Halte die preußischen Tugenden ein, ja? Also sei pünktlich, sei ordentlich, sei sauber, steh aufrecht, sprich deutlich und so weiter. Also die Kleidung machte irre viel aus und es war natürlich, es fühlte sich auch sehr nobel an. Also es waren unglaublich schöne Sachen. Ich habe am Schluss auch tatsächlich dann gefragt, ob ich einen Teil dieser Kleider auch behalten darf. Und das war also wirklich so, dass mir dann ein paar Sachen überlassen wurden. Und diesen herrlichen Mantel, der war also wirklich maßgeschneidert. Es war ja alles maßgeschneidert.
Ja, das stimmt.
Das hatte ich so ja noch nie erlebt. Ich kannte ja eine normale Konfektion, aber dass etwas wirklich auf den Leib geschneidert wurde in allerhöchster Präzision, das war für mich neu und das war natürlich unglaublich respekteinflößend.
Hast du die heute noch?
Ich muss dir gestehen, dadurch, dass ich einfach auch seitdem unglaublich viel in der Welt rumgekommen bin.
Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin 14 Mal umgezogen oder so.
Oh wow,
da ist einiges verloren gegangen und wir waren ja auch im Ausland, dann Südafrika und so weiter. Und ich habe lange Zeit den Mantel noch behalten, weil der unglaublich kleidsam war und der war zeitlos schick und ich trug den selbst zur abendlichen Veranstaltung und keinem ist aufgefallen, dass das der Schnitt von 1904 war. Der war einfach zeitlos.
Also ja,
der
Wahnsinn.
Hätte auch von ja, und er war von einem unglaublichen Material, weil es war eben auch echte Wolle.
Ja.
Und sowas kriegst du heute kaum mehr.
Also nein, das stimmt. Ja.
War wirklich.
Ich habe das ja nicht. Die haben uns das ja irgendwann angeboten, das zu kaufen. Und das habe ich nicht gemacht damals. Heute denke ich so, schade. Auf der anderen Seite denke ich, was hätte ich. Ich würde das nicht anziehen.
Nee.
Ich hätte die Erinnerungen vielleicht noch ein bisschen lebendiger, aber ansonsten wird das ja auch hier rumliegen. Ja, und was hattest du alles also wie viel Klamotten hast du besessen? Wie viel Sets oder wie viel Ersatz?
Du, das war im Grunde, es waren verschiedene Garnituren, weil ich musste ja auch je nach Situation, ob es jetzt das Alltagsgewand war des Dieners oder ob es dann zum Fest war. Und zum Fest gab es eben sozusagen nochmal die zweite festliche Garnitur, die dann nochmal etwas edler war und aufgeputzter. Doch. Also zu den Festen waren wir, also die, ich glaube auch Sonja, die dann ja auch mit bedient hat, das Stubenmädchen, die hatte auch eine besondere Garnitur, die sie dann auch wirklich nur zu den Festen anzog. Ne?
Ach guck, ist mir nicht aufgefallen.
Musste ja auch in die Oper mit dem gnädigen Herrn. Wir sind dann ja nach Berlin gefahren in die Oper. Wir sind auf die Rennbahn nach Berlin. Wir sind ja nach Usedom. Und ich war mit den Gutsleuten auf Reisen und hatte da tatsächlich einen großen Koffer. Und da waren eben jeweils immer die Garnituren drin, die ich dann für die entsprechenden Anlässe auch tragen musste. Also ich musste mich immer auch so ein kleines bisschen danach richten, was steht heute eigentlich an? Ist es eine Reise? Ist es die Rennbahn? Ist es die Oper? Und dementsprechend war ich dann eben auch gekleidet. Und für den normalen Alltag hatte ich auch eine Alltagsgarnitur. Die bestand aus Hemd und Weste, natürlich auch einer Jacke, aber das war die für den Alltag.
Ne?
Und die zog ich dann immer dann an, wenn es wirklich nur um den normalen Alltag ging, aber es fanden ja auch so viele Feste statt. Die Sängerin wurde eingeladen, weißt du, dann wurden die Gutsleute von nebenan eingeladen, dann gab es den Klavierabend, dann gab es den Tanzabend, dann gab es das ganz große Fest. Es war ja ständig irgendwas los und deswegen hatten wir natürlich auch die verschiedenen Garnituren, um dann möglich auch, wie sagt der Hamburger, anständig auszusehen.
Kannst du dich erinnern, wie oft du die Sachen in die Wäsche gegeben hast? Also ich kann mich zum Beispiel, das ist schon eine sehr private Sache, aber ich habe das ja mal in einer anderen Folge erklärt, dass diese Unterhosen so ganz weit, unsere, so weit geschnitten waren, allein aus dem Grund, weil man sie eben nicht täglich waschen konnte. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich die überhaupt jemals in die Wäsche gegeben habe, aber weil ich sie ja selber waschen musste. Aber jetzt unabhängig von der Unterwäsche, so deine Hemden oder so, hast du da eine Erinnerung, wie oft du, was hattest du für Socken? Hattest du Stricksocken?
Also das hatte ich. Also ich hatte sehr feine Socken. Also das war wirklich alles sehr edles Material. Und die Hemden waren, ich weiß, ich hatte ein paar Stück davon. Aber das Entscheidende war die Manschetten und den Kragen. Und ich hatte von die Manschetten, die ja sehr schnell im Alltagsbetrieb natürlich irgendwie dann ranzig wurden, die konnte ich auswechseln mit neuen Manschetten. Und das war dann jeweils natürlich immer ein Hochgefühl, wenn ich dann in den Tag starten durfte mit frischen Manschetten und auch mit einem frischen Kragen. Der wurde ans Hemd gesteckt.
Und den habe ich gewaschen. Guck mal, das weiß ich nicht. Muss ich ja gewaschen haben. Wer sonst, ne? Oder
Ja,
hast du den
also das,
selber gewaschen?
ich kann mich nur erinnern, dass Kragen als auch Manschetten dann überraschenderweise irgendwie frisch in meinem Schrank lagen. Also das selber gewaschen habe ich nie. Was ich gemacht habe, war abends also den Frack, wenn es dann um etwas Festliches ging, den habe ich abends natürlich aufgehängt und habe Frack und Hose natürlich ausgebürstet, damit ich dann am nächsten Tag da möglichst in guter Form auch erscheine. Also das schon, aber gewaschen habe ich nie und ich habe auch nicht, kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwas irgendwo hingebracht habe. Ich hatte einen riesen Schrank in meinem Zimmer, einen riesigen Wäscheschrank und der war dann einfach frisch gefüllt. So, fertig. Das war, keine
Ja,
Ahnung,
ich
woher das
überlege
kam.
gerade, ob ich das gemacht habe oder ob tatsächlich die Regie im Hintergrund auch Dinge ausgetauscht hat. Das hätte ich dann wahrscheinlich, also das weiß ich. Das sind so Sachen, die sind zu lange her. Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Die tauchten auf und waren plötzlich da. Und ich habe auch nicht groß nachgefragt, weil ich einfach nur froh war, dass frische Sachen da waren. Du fragst dich ja auch nach der Hygiene und dem Waschen und so weiter. Das war für mich eigentlich, fand ich, auch gar nicht so das ganz große Thema. Du hast es, glaube ich, auch in einer deiner Folgen auch beschrieben. Die Leute denken immer, oh Gott, wie habt ihr euch gewaschen und ihr müsst ja gestunken haben. Also klar, weil gewaschen haben wir uns natürlich, wir hatten natürlich diese herrlichen großen Waschschüsseln und wir hatten den Waschkrug. Und damit hat man natürlich das Nötigste machen können. Dann hatte ich dieses Zahnsalz zum Zähneputzen und ich hatte, glaube ich, auch eine ganz schmucke Kernseife, die allerdings völlig neutral war. Also die hatte keinen, die war nicht
Geruch her.
parfümiert. Das wär wahrscheinlich viel zu edel gewesen. Und du, das reichte aber völlig. Also ich habe nur dann, ich weiß, das erste Mal, als wir eine Einladung hatten, da bin ich mit der Kutsche zu den Gutsleuten gefahren und die kamen dann abends zu Besuch. Da habe ich dann, ich weiß noch genau, das war natürlich außerhalb meiner Rolle, das durfte ich eigentlich gar nicht, habe ich dann mein Gott, ich weiß den Namen gar nicht mehr von dem Ehepaar, Danewitz, von Gut Danewitz. War ein unglaublich sympathisches Ehepaar, die dann abends eingeladen waren. Und so machten die Gutsleute damals das. Die luden sich gegenseitig auf ihre Güter ein. Und dann gab es eben auch dieses Fünf-Gänge-Menü und die Mamsell war am Rotieren und ihr unten in der Küche natürlich umso mehr. Und dann fragte ich die Gutsherren, die zu Besuch kamen, als ich sie am Portal sozusagen in Empfang nahm oder als sie aus der Kutsche ausstiegen, fragte ich sie: Bitte sagen Sie mir, ob es hier irgendwie seltsam riecht. Und sie waren natürlich sehr vornehm, als sie dann den Eingang betraten und sagten: Naja, es ist schon ein anderer Geruch hier im Haus. Ja, also es ist völlig klar, weil wir hatten nicht die Reinigungsmittel. Guck mal, wir hatten ja gar nicht das ganze Putzzeug. Wir hatten keine Staubsauger. Wir hatten keine Chemikalien, mit denen heutzutage irgendwie gereinigt wird. Ulrike und du, ihr habt ja mit Teppichklopfern gearbeitet. Ihr habt mit Besen gearbeitet. Wenn geschrubbt wurde, dann wurde da mit Kernseife geschrubbt. Der Boden und die Fliesen und das Holz. Und mehr war ja nicht. Natürlich riecht es dann in dem Haus anders.
Ja, ich
Ja.
glaube, dass es auch nach Schweiß gerochen hat, ehrlicherweise. Also war jetzt vielleicht gar nicht unbedingt oben, aber
Ja,
weil ja, es
ja.
hat ja auch keiner ein Deo gehabt.
Nö,
Und außerdem haben wir
nö.
ja auch wahrscheinlich nicht nur Schweiß gerochen, sondern auch, es gab die Zahnpasta hatte ja auch keinen Geschmack.
Nee, das war einfach nur so ein
Ja,
Zahnsalz. Ja,
genau.
genau,
Also von
genau. Ja.
daher denke ich schon, dass das da,
Oh ja, wir haben mit
ja.
Sicherheit. Mit
Ja, ich
Sicherheit
glaube, die Kameraleute haben das auch irgendwann mal gesagt. Ja. Ja,
haben
also später dann, na, nachher,
wir.
ne? Die, während der Aufzeichnung haben die ja gar nicht
Ja, das
gesprochen,
ist
aber.
möglich.
So, und wie sah jetzt so ein klassischer Tag, wo ihr jetzt keine Reisen oder so gemacht habt, wie sah der aus? Ich könnte es
Der
nicht beantworten, ich
klassische,
habe das ja gar nicht so richtig mitgekriegt.
gut, der klassische Morgen war so, dass ich weiß nicht wie, ich hatte wohl einen Wecker. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Genau. Ihr wart ja immer, glaube ich, eine Stunde vor uns wach, also vor der Mamsell und mir. Ihr wart die zuerst wach. Ihr wart, glaube ich, schon um 5 Uhr wach. Wir wurden dann, ich weiß nicht, ob wir uns selber geweckt haben. Ich glaube, ich hatte einen Wecker. Ich glaube, mein Tag begann um 6 Uhr. Und dann habe ich mich natürlich überhaupt erstmal frisch gemacht, dann meine ganze Klamotte angelegt. Und dann war es meistens so, mein Zimmer lag ja gegenüber der Mamsell und ich bin dann sozusagen raus in den Flur und da war sie dann meistens, glaube ich, auch schon bei euch unten. um alles, um das Frühstück zuzubereiten. Und dann bin ich durch diese endlos lange Flucht mit diesen vielen, vielen Zimmern links und rechts und habe alle Kinder geweckt und habe die Herrschaften geweckt. Da musste ich anklopfen und mich ankündigen. Den Raum betreten durfte ich nicht. Es war also wirklich nur ein Klopfen und ein Warten und ein Rufen. Und dann von drinnen kamen irgendwelche verschlafenen Stimmen. Dann wusste ich, okay, Wecken ist vollbracht. Und dann ganz zum Schluss, am Ende des Flurs, neben dem Klassenzimmer, hatte Herr Moseler seine Kammer. Und der war immer das größte Problem, den wach zu bekommen, weil der schlief wirklich so tief und fest. Also ich habe dort mehrmals angeklopft. Dann bin ich auch rein. Manchmal musste ich auch an ihm rütteln. Er hat nämlich gar nichts mitbekommen. Und allein dieses Weckritual am Morgen war schon ein Riesending, bis alle diese Menschen, die dort oben schliefen, wach waren. Es waren ja 5 Kinder, glaube ich. Es waren Jugendleute, es war der Hauslehrer. Die Mom selber meistens schon auf den Beinen, die war dann schon unten bei euch. Also allein das war schon eine Riesenprozedur. Und dann ging es ja runter zu euch. Ihr wart dann schon dabei, das Frühstück zu bereiten und das Brot zu schneiden und den Aufschnitt und den Käse und die Butter, den Kakao anzurühren. Und oben musste dann die Tafel gedeckt werden, frisch eingedeckt. Wir haben das abends nie gemacht, witzigerweise, irgendwie, weil wir abends einfach alle auch viel zu erschöpft waren, sondern das fand dann wirklich morgens zwischen 6:30 und 7 statt. Und dann war die Tafel gedeckt und dann bin ich runtergerauscht zu euch mit riesen Tablett, beziehungsweise wir hatten ja auch diesen Hausaufzug, da habt ihr auch vieles reingestellt und ich habe das dann oben in Empfang genommen und habe dann eben die Tafel gedeckt, den Kaffee und den Kakao und dann so nach und nach kam dann die Herrschaft mit den 5 Kindern. Und Herr Moseler, meistens hing er irgendwo auf der Treppe und kriegte seinen Hemdkragen nicht zu und dann musste ich auch noch assistieren und musste mir dann noch irgendwelche hämischen Bemerkungen von ihm anhören, weil sein Hals so dick war und ich den Kragen nicht zukriegte. Und er hat sich dann herrlich über mich lustig gemacht, wie unfähig doch dieser Diener ist. Wir haben uns, glaube ich, nichts geschenkt. Wir haben uns regelmäßig ganz gut behagt. Er konnte etwas ungehalten sein. Und war aber auch so herrlich in seiner Rolle. Also ich habe ihn geliebt. Ich fand ihn so großartig, diesen Hauslehrer. Der hätte mit niemand anderem so gut besetzt sein können als mit ihm. Ich liebte ihn über alles. Er war unglaublich großartig. Er war hochbegabt, also ein fantastischer Musiker auf dem Klavier mit allem. Und er hatte eine wundervolle Rhetorik. Also er passte so großartig in die Zeit. Im Grunde hätte er in die Zeit gehört. Also eigentlich war er
toll. Fernsehzuschauer fanden ihn ja unsympathisch. Ja, war der aber Unrecht. Ja gar nicht. Ne?
Nein,
ja, zu Unrecht.
Gar nicht.
Fand ich auch. Nee, fand ich auch.
Absolut zu Unrecht. Ich habe ihn geliebt. Er war großartig.
Also jetzt gab es Frühstück und jetzt war jetzt so die Herrschaften und alle, die da frühstücken durften, die nahmen da jetzt Platz. Und du hast den Brot gebracht oder Tee eingeschenkt.
Naja, ich musste anständig warten, wie es der Kodex verlangte.
Ja.
Denn erst mit dem Erscheinen der Gutsherren, also der Hausdame, die ja Chefin am Tisch ist, das kam auch gar nicht so raus, aber die Gutsdame war tatsächlich die Chefin. Und erst wenn sie überhaupt Platz nahm, durften alle anderen sich auch setzen.
Und da haben die sich dran gehalten?
Das funktionierte im Privaten nicht so unbedingt. Also Herr Moseler hielt sich natürlich sehr genau an die Etikette. Aber dann in der größeren Runde, wenn Gäste eingeladen waren, es kam ja auch das Pfarrersehepaar und es kamen die Gutsleute, es waren ja immer irgendwie Gäste eingeladen. In dem Moment, wo es förmlich wurde, klappte das hervorragend. Ach. Jedenfalls gehörte zu meinen Aufgaben dann zu warten, der Gutsdame natürlich den Stuhl erstmal rauszuziehen ein bisschen und ihr den Platz anzubieten und sie dann auch sozusagen am Tisch zu platzieren. Erst wenn sie saß, durfte ich servieren. Und dann holte ich aus dem Nebenzimmer eben auch die frischen Speisen, den heißen Kaffee und den heißen Kakao und bediente dort reihum natürlich erst die Hausdame und dann den Hausherrn. Dann kam Herr Moseler dran und dann kamen die Kinder dran. War ein Ritual, das ging mit Sicherheit gut eine Stunde. Und ich stand da und musste eben von A bis Z bedienen und immer auch, also schweigend im Hintergrund natürlich. Das Wichtigste war, dass es mich eigentlich gar nicht gab, aber dass ich präsent war, wenn man mich brauchte. Genau, und Sonja als Hausmädchen tat ihr Übriges dazu. Wir teilten uns dann auch so ein bisschen die Aufgaben und jeder hatte dann so ein bisschen auch seinen Blick. Sie guckte dann vielleicht nach den Kindern, ich guckte dann eher nach den Gutsleuten und ja, das war zu Tisch, wurde morgens, alle waren so noch ein bisschen brummelig und grummelig und verschlafen und dann wurde ein bisschen rumgemeckert, Kaffee wäre zu dünn oder zu stark oder keine Ahnung. Und ich habe das dann alles natürlich schweigend hinnehmen müssen, ohne Kommentar. Sauste dann runter in die Küche und dann kam halt das Kommando, Befehl, Kaffee muss stärker sein, Milch muss heißer sein, Kakao ist zu dünn. Und dann flitzte die Mamsell, ihr flitztet und alle mussten irgendwie machen und dann bin ich wieder hochgeflitzt. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Treppe in diesen 2 Monaten hoch und runter gerannt
Ja, und
bin.
du warst ja auch so groß
Eigentlich.
und bist groß und die Treppe war so klein, ne?
Ja. Ja, ich
Ja.
musste immer. Ja, und genau. Und der Eingang aus dem Seitenzimmer von der Anrichte in das herrschaftliche, in den herrschaftlichen Speiseraum, das war ja auch nochmal so ein Türchen, was gerade mal vielleicht 1,70 Meter hoch war. Das heißt, ich musste jedes Mal abtauchen und dann automatisch quasi in dieser dienerhaften Haltung da auch erscheinen. Ne? Also du wurdest sozusagen allein schon, der Türrahmen hat
Ja,
dich klein gehalten, ja?
ja.
Das
War
war
so
schon,
gewollt. Ja,
ja, das
ja,
war sehr sinnbildlich, genau. Wer
ja.
durch diese Tür geht, der muss schon in dienerhafter Haltung ankommen, ja?
Und
Genau. Und
dann war das, ja.
dann war das Frühstück vorüber, dann sind die natürlich die Kinder in den Unterricht. Dann gab es meistens oben eine Standpauke, weil irgendwas nicht passte. Und Herr Mosler nicht sehr gut gelaunt war, der musste ja auch den wirklich strengen Lehrer von 1904 spielen. Das war für ihn mit Sicherheit auch eine Herausforderung, weil er war
Ja.
ja ein unglaublicher Menschenfreund. Und genau, und für uns ging es dann unten weiter, also die Tafel klären, alles abräumen, alles zu euch nach unten bringen. Und dann erst durften wir frühstücken. Und dann war es aber auch schon 9:30 Uhr.
Genau, und ihr habt
Das
ja
heißt,
auch nach uns, ihr habt allein gefrühstückt, ne?
genau, und dann,
Ja.
genau, in der Gesindekammer gab es
Ja.
ja dann diesen schönen Raum, der war dann für uns und da gab es dann für uns das Frühstück. Und ich habe aber häufig so lange gar nicht durchhalten können. Und jetzt kommt was, was niemand in der Serie gesehen hat. Was ich heimlich gemacht habe, war
Ja.
im Anrichtezimmer, da stand der heiße Kakao. Und ich habe mir gedacht, Moment, ich renne hier seit 3 Stunden schon hin und her,
Ja.
nonstop, bin für alle da. Und dann habe ich mir manchmal die Frechheit erlaubt. Das ist leider nie gefilmt worden, aber das wäre eine nette kleine Anekdote gewesen, dass ich dann vom herrschaftlichen Kakao mir einen Becher eingegossen habe und den habe ich heimlich im Anrichtezimmer, hab ich den dann getrunken, weil ich einfach merke, mir geht so die Flatter
Ja.
und ich bin so hungrig und
Ja.
Frühstück ist für mich immer ganz wichtig. Da habe ich mich dann heimlich ein bisschen gestärkt am herrschaftlichen Kakao. Das
Du, das ist
war
ich,
natürlich.
ja. War, ja, waren theoretisch nicht erlaubt. Praktisch
Nein,
zum Beispiel,
nein.
wenn ich jetzt im Flugzeug arbeite und der
Ja.
erste Service läuft, also egal welche Mahlzeit das jetzt ist, das hängt ja von der Uhrzeit ab, aber
Ja.
da habe ich auch ganz oft so schlimmen Hunger und die zieht sich
Ja.
schon so über 2, 3 Stunden auch so ein Servicegang. Und dann stehe ich auch so oft in der Küche und esse Brot, weil
Ja,
das ist das
natürlich.
Einzige, wo man weiß, das ist über. Alles andere muss ja erstmal geguckt werden, ob überhaupt
Ausgepackt
was
werden,
über bleibt, ne?
ja,
Ja,
genau,
genau. Also es ist
genau.
auch sehr ähnlich, ne? Es ist eigentlich
Oh.
nicht okay, es sagt aber auch keiner was, weil was soll man machen, ne?
Nach der Etikette von 1904
Ja.
wär das natürlich ein enormer
Ja.
Fauxpas gewesen und mit Sicherheit ein Kündigungsgrund. Also
Ja,
wenn der
wenn der Gutsherr das auf ernst
ja,
gemeint hätte,
absolut,
dann seid
wenn
ihr
der
runtergekommen und dann habt ihr selber gegessen. So, und dann
dann
war
wurde
es,
gefrühstückt,
ja,
genau,
genau, so, dann war es, keine Ahnung, 10, sag ich. Und was
ja,
habt
dann
ihr
war
dann bis
10.
zum Mittagessen gemacht?
Ja, dann ging es ja, das habt ihr in der Küche ja erlebt, nenn es schon wieder um die Vorbereitung des Mittagessens.
Ja.
Das heißt, wir mussten oben dann nach der Tafel sehen, wir mussten neu eindecken. Das war ein riesiges Prozedere. Also für diese 5 Kinder, 2 Gutsleute, dann Herrn Moseler, dann auch noch, wie hieß sie die Frau?
Ja, Sieger oder ja.
Genau, Mademoiselle Seeger, die von
Ja.
die Gouvernante,
Ja.
die ja eigentlich für die Erziehung der Kinder da war, dann musste für alle eingedeckt werden. Und das war natürlich immer eine große Tafel. Und das war ein Riesengeschäft, weil es ja nicht nur Eingang gab zum Mittagessen, sondern es gab 2, 3, 4 Gänge. Und das war also unglaublich aufwendig, dieses ganze Geschirr und Besteck und an alles zu denken, dass auch wirklich alles schön sauber ist, die Stühle richtig stehen, die Tischdecke auch wirklich faltenfrei und frisch und fleckenfrei und alles picobello sein musste, weil darauf wurde ja sehr geachtet, nicht? Und es ging wirklich von der Ausrichtung des Bestecks bis hin zu den Servietten, bis hin zu den Gläsern. Dann ging es um die Reihenfolge, was wird gegessen, wie liegt das Besteck. Wir sind ja als Dienerschaft sind wir damals ja richtig 2 Tage lang von einem professionellen Hotelier sind wir geschult worden in die Art und Weise des Servierens als auch des Tischdeckens. Also welche Gläser zu welchem Wein, welches Besteck zu welchem Essen, dann wo liegt der kleine Löffel, wo liegt der große Löffel, wo liegt der Suppenlöffel, wo liegt das Fischmesser und das Schneidemesser und so weiter. Also alles wurde ganz, ganz präzise uns beigebracht, wie wir das alles dann eindecken müssen. Das war eine Kunst.
Ja.
Und mit dieser Kunst waren wir allein schon mit Sicherheit eine Stunde nochmal beschäftigt. Dann ging es ja auch darum, diese zwei Riesenhunde, die ja auch immer irgendwo rumlagen. Und das Kamerateam, das spürte ich immer im Rücken. Sobald die Hunde dort rumlungerten, wartete das Kamerateam darauf, dass der Diener mit dem Geschirr kam und auch wirklich mal über diese Hunde stolpert. Aber den Gefallen habe ich den Leuten nie getan, weil ich wusste, ihr wartet drauf, aber ich werde niemals über diese Hunde fallen. Aber es gab natürlich auch so Situationen, die Hunde haben sich erbrochen.
Ja,
das
ja,
war
ja.
Du wurdest dann hochkommandiert und solltest das wegmachen. Das fand ich schon extrem übergriffig. Ich dachte mir, nein, das geht gar nicht, dass Svenja das jetzt machen muss. Für mich war es gar kein Thema. Ich bin mit Hunden groß geworden und weiß, dass die ab und zu irgendwelche Schweinereien anrichten. Also wurde das weggebürstet. Aber es war immer am Vormittag irgendwas und es gab immer irgendwelche Aufgaben. Es gab die Einkäufe, es gab die Ausflüge des Gutsherrn. Man musste ihn begleiten, man musste mit der Kutsche irgendwo hinfahren, man musste Einladungen transportieren. Also es war eigentlich, der Vormittag war immer gefüllt. Dann kam das Mittagessen, dann ging die gleiche Prozedur von neuem los. Man stand wieder und servierte und rannte und machte und tat. Es war ein ewiger Tanz. Das ging dann auch wieder bis 14, 15 Uhr, bis dann alles wieder geräumt und geklärt war. Und dann wurde schon wieder fürs Abendessen alles vorbereitet. Also der Tag bestand eigentlich überwiegend aus der Pflicht, sich um das Wohl der gnädigen Herrschaften zu kümmern. Und es war ja auch so, dass die dann zwischendrin ständig auch Wünsche hatten, nicht? Dann musste der Nachmittagskaffee serviert werden, dann musste der Kuchen serviert werden, dann gab es hier einen Wunsch, dann gab es dort einen Wunsch, dann musste kühle Limonade für die Kinder serviert werden und so weiter und so fort. Also wir waren eigentlich oben, muss ich schon sagen, nonstop am Rennen. Also aus heutiger Sicht kann ich gar nicht sagen, wie ich das überstanden habe, weil mein Tag endete nicht mit dem Abendessen, sondern die Herrschaften saßen dann ja oben im Salon, meistens bis um 11, 11:30, 12 Uhr Nacht in endlosen Gesprächen und Lektüre und was es alles gab. Und ich war dann wirklich der Letzte, der dann rumging und im Haus dann die Lichter löschte, nicht? Das waren ja auch Petroleumlampen, es waren Kerzen.
Ja.
Und ich musste im gesamten Erdgeschoss danach schauen, dass alle Lichter gelöscht sind. Und dann war es meistens schon 11, 11:30.
Ja, Wahnsinn. Also du hast auch während dieses zwischen Aufstehen und zu Bett gehen dein Zimmer nicht wieder betreten, im Prinzip.
Nein, nein, kein einziges Mal.
Ja.
Kein einziges Mal. Ich weiß, es gab, glaube ich, ein oder zwei Tage, wo dann wirklich irgendwie mal so viel Leerlauf war, dass ich dann wirklich auch mal an irgendeinem Nachmittag völlig ermattet in mein Bett sank und mir nur dachte, mein Gott, was tue ich hier gerade? Ich lege mich hin. Das ist ja eines Dieners unwürdig. Also ich stand natürlich immer, immer an der Seite des gnädigen Herrn. Ich war immer in Rufnähe. Sie hatten ihr Glöckchen irgendwo und dann bimmelte das und dann kam ich angelaufen und musste immer präsent sein. Aber sie waren auch, muss ich auch sagen, sehr, sehr, sehr freundlich. Ja, ich glaube, wenn ich Gutsherr gewesen wäre, ich glaube, ich hätte das auch mal so richtig ausgekostet.
Ja, er sagt, er hätte das so richtig ausgekostet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das auch sagen würde, denn es wahrscheinlich geht es an genauso, dass es uns am Ende unglaublich schwer fallen würde, von Menschen, die uns doch in der heutigen Gesellschaft gleichgestellt sind, so viel Bedienung zu verlangen. Ich bin auch bis heute jemand, der als Stewardess in den Hotelzimmern erstmal aufräumt, bevor er das Zimmer verlässt, also das Bett nochmal aufschlägt, den Müll zusammenräumt und dass bloß das Cleaning-Personal möglichst wenig zu tun hat, weil es eben so schwer ist, sich von jemand anderem bedienen zu lassen. Arndt und ich haben aber noch ganz viele andere Sachen besprochen und diskutiert. Es wird eine zweite Folge geben mit Arndt und mir. Wir würden uns freuen, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch das interessiert hat. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir versuchen das auf jeden Fall, ich habe schon gesagt, Arndt, ich rufe dich wieder an und dann besprechen wir alles, was die Leute noch wissen wollen. Also fragt uns das gerne. Bis zur nächsten Folge. Erstmal alles Gute. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.